Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen. Nichts geht mehr. Fast nichts. Im Arbeitskampf um SBB Cargo öffnet sich ein ganz kleiner Spielraum für Verhandlungen. Einigung in Deutschland. Die Angestellten des öffentlichen Dienstes erhalten mehr Lohn. Reform der Finanzaufsicht. In den USA sollen für Geld- und Aktienmärkte strengere Regeln gelten. Resultat in kleinen Etappen. Nach den Wahlen in Simbabwe verzögert sich die Auszählung der Stimmen. Ein bisschen Freiheit. Kuba versucht eine langsame Öffnung mit sehr kleinen Schritten. Und im Dossier Grüße aus dem Niemandsland oder der Aargau, das unbekannte Wesen. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Karin Britsch.
Im Konflikt um SBB Cargo ist für Bundesrat Moritz Leuenberger der runde Tisch offenbar doch noch nicht endgültig gescheitert. Er hat Marco Solari, den Präsidenten des Filmfestivals von Locarno, damit beauftragt, mit den Beteiligten Gespräche zu führen.
Jetzt will ich genau wissen, ist dieser runde Tisch möglich oder nicht. Und deswegen habe ich Marco Solari, der mein Vertrauen genießt und der sicher auch das Vertrauen aller Beteiligten genießt, gebeten zu sondieren, für mich zu sondieren, ob ein solcher runder Tisch überhaupt eine Chance hat. Und jede Partei muss jetzt klar sagen, ob sie den runden Tisch will oder nicht. Und ich hoffe sehr, Herr Solari könne mir einen positiven Bescheid geben.
Laut dem Verkehrsdepartement soll das Ergebnis von Solaris Abklärungen so rasch wie möglich vorliegen. Bis dahin wolle die SBB keine weiteren Schritte unternehmen. In Deutschland ist der Lohnstreit des öffentlichen Dienstes beigelegt. Die Angestellten erhalten ab sofort mehr Lohn und die angedrohten Kampfmaßnahmen bleiben aus. Aus Berlin, Ursula Hürzeler.
Die Verhandlungen waren zäh und monatelang hatte zuvor die Gewerkschaft Verdi die Arbeitgeber in den Kommunen mit Warnstreiks unter Druck gesetzt. Nun aber ist der Knoten durchschnitten. In den kommenden 2 Jahren erhalten die rund 1,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst insgesamt 8% mehr Lohn. Im Gegenzug steigt die Arbeitszeit in Westdeutschland um eine halbe Stunde auf 39. In Ostdeutschland beträgt sie schon bisher 40 Stunden. Für beide Seiten ist der Abschluss ein Kompromiss. Ursprünglich hatte die Gewerkschaft nämlich doppelt so hohe Lohnforderungen gestellt, während die öffentlichen Arbeitgeber auf ihre leeren Kassen verwiesen und deutlich längere Arbeitszeiten verlangt hatten. Dass man sich nun quasi in der Mitte traf, liegt unter anderem an der sich abschwächenden Konjunktur. Großflächige Streiks wären, so die Verhandlungsführer, jetzt Gift gewesen für die deutsche Wirtschaft.
Ursula Hürzeler. Vor dem Hintergrund der weltweiten Finanzkrise will die amerikanische Regierung die Aufsicht der Finanzmärkte grundlegend reformieren. Gemäß den Vorschlägen von US-Finanzminister Paulson erhielte die amerikanische Notenbank mehr Befugnisse. So dürfte sie künftig jeden Finanzkonzern unter die Lupe nehmen, der Zugang zu staatlichen Krediten hat. Damit solle die Stabilität des Finanzmarktes gewährleistet werden, so Paulson. Längerfristig ist geplant, die zersplitterte Finanzaufsicht in 3 Bundesbehörden zusammenzufassen. Die Hypothekenkrise in den USA dürfte auch Folgen auf die Schweizer Wirtschaft haben. Dennoch erwarten die Ökonomen des Bundes deswegen keinen Konjunktureinbruch. So bleibt das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO für das laufende Jahr bei seiner Prognose von 1,9% Wachstum. Für 2009 geht es aber noch von 1,5% Wachstum aus und nicht mehr von 1,7%. Letztes Jahr legte die Schweizer Wirtschaft noch um über 3% zu. Die Teuerung in den Euro-Ländern ist stark gestiegen. Die Jahresinflation in den 15 Staaten der Währungsunion stieg im März auf den geschätzten Rekordsatz von 3,5%. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Währungsunion vor 9 Jahren. Die Europäische Kommission zeigt sich beunruhigt über den starken Preisanstieg im Euroraum. Sie habe nicht so viel erwartet. Das türkische Verfassungsgericht wird sich mit dem Verbotsantrag gegen die Regierungspartei AKP befassen. Es hat einen entsprechenden Antrag des türkischen Generalstaatsanwalts akzeptiert. Dieser will außerdem ein 5-jähriges Berufsverbot für über 70 AKP-Politiker, unter ihnen Präsident Gül und Ministerpräsident Erdogan. Der Vorwurf, die AKP, die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, wolle die Türkei islamisieren. Die AKP selbst weist diese Vorwürfe zurück. Der Streit um die Trennung von Religion und Staat in der Türkei war zuletzt eskaliert, nachdem die Regierung entschieden hatte, das Tragen von Kopftüchern an Universitäten zuzulassen. Zwei Tage nach den Präsidenten-, Parlaments- und Gemeindewahlen in Simbabwe verzögert sich die Bekanntgabe der Ergebnisse weiter. Bisher ist nach amtlichen Angaben erst ein Fünftel der Mandate vergeben, und zwar je zur Hälfte an die Regierungspartei von Präsident Robert Mugabe und an die Opposition von Morgan Tsvangirai. Unabhängigen Wahlbeobachtern zufolge haben mindestens 6 amtierende Minister ihr Mandat verloren, darunter Vizepräsident Mutsuru. Der kubanische Staatschef Raúl Castro ist offenbar gewillt, seinen Landsleuten mehr Freiheiten zu gewähren. Ab sofort ist es den Kubanern erlaubt, Hotels zu besuchen, die bislang nur ausländischen Touristen vorbehalten waren. Laut Angestellten mehrerer Hotels in der Hauptstadt Havanna ist eine entsprechende Anweisung ergangen. Erst vor wenigen Tagen hatte Castro allen Kubanern erlaubt, mit dem Handy zu telefonieren. Der 76-jährige Raúl Castro ist Nachfolger von Fidel Castro. Dieser hatte das Land fast ein halbes Jahrhundert lang regiert. Der Präsident des jüdischen Weltkongresses, Ronald Lauder, bezeichnet die Außenpolitik von Bundesrätin Calmette als fehlgeleitet. Lauder übt vor allem an ihrer Iran-Reise vor 2 Wochen scharfe Kritik. Calmette habe die politische Glaubwürdigkeit der Schweiz mit dem Erdgasvertrag verhökert. Die Schweiz sei bisher ein ernsthafter Mittler auf der internationalen Bühne gewesen. Der Präsident des jüdischen Weltkongresses kritisiert auch die Wahl von Sean Ziegler zum Berater des UNO-Menschenrechtsrats. Ziegler sei bekannt für seine ständige Parteinahme für Diktatoren wie Castro oder Gaddafi. Der SVP-Politiker Christoph Neuhaus kann sein Amt als Berner Regierungsrat definitiv antreten. Das Berner Kantonsparlament hat 2 Beschwerden gegen seine Wahl abgelehnt, respektive ist gar nicht auf sie eingetreten. Die beiden Beschwerdeführer störten sich daran, wie die Wahl im vergangenen Februar zustande gekommen war. Neuhaus war der einzige Kandidat für die Nachfolge von Werner Luginbühl, der in den Ständerat gewählt worden war. Weil das bernische Gesetz bei einer Kandidatur für den Regierungsrat keine stillen Wahlen vorsieht, war ein Urnengang nötig. Dies hielten die Beschwerdeführer für absurd.
Die Ecken am runden Tisch. Im SBB-Arbeitskonflikt ist der Spielraum für neue Verhandlungen sehr knapp, aber es gibt ihn. Der Diktator will siegen, aber weiß noch nicht wie. Die simbabwischen Behörden verzögern die Auszählung der Wahlresultate. Gehversuche auf Neuland. Kuba macht erste Reformschritte, weg vom Leader Máximo Fidel Castro. Zuckerbrot und Peitsche, die Finanzmärkte brauchen Hilfe vom Staat und strengere Gesetze. Krankengeschichte im Taschenformat, die elektronische Patientenkarte ist klein, vielleicht komplett und sicher umstritten. Und im Dossier gnadenloser Durchschnitt und gerade damit erfolgreich. Der Kanton Aargau ist viel mehr, als er scheint. Mindestens 4 verschiedene Gesprächsrunden haben sich heute mit dem Konflikt um SBB Cargo befasst, darunter die Tessiner Regierung und das Departement von Bundesrat Moritz Leuenberger. Und dort sieht man jetzt wieder eine Chance in weiteren Verhandlungen. Der Druck auf die Streikenden und die SBB, diese Chance zu packen, ist hoch. Monika Binotto.
Bundesrat Moritz Leuenberger hat sich heute wieder in den Konflikt um SBB Cargo eingeschaltet. Kurz bevor heute Nacht das Ultimatum der SBB abläuft, ihr Angebot mit 60 geretteten Stellen im Lokunterhalt anzunehmen, hat der Bundesrat die Notbremse gezogen und will nun doch noch einmal die Chance eröffnen, am runden Tisch miteinander zu reden. Letzten Freitag hatte er die Vorgespräche zu einem runden Tisch als gescheitert erklärt, weil die Gewerkschaften das Angebot der SBB als beschämend zurückgewiesen hätten.
Hinterher wurde gesagt, ja nein, das war gar nicht die offizielle Meinung der Streikenden. Ja, wenn das so ist, dann will ich genau abgeklärt haben, gibt es eine Chance für diesen runden Tisch, ja oder nein?
So begründete Bundesrat Moritz Leuenberger heute, dass er nun doch noch einen runden Tisch ermöglichen möchte. Marco Solari, der sein Vertrauen genieße und auch bei den Vorverhandlungen dabei war, solle nun mit den Parteien einzeln abklären, ob ein runder Tisch zustande kommen kann.
Und ich möchte schon jetzt sagen, ich hoffe sehr, dass dieser runde Tisch, der ja ergebnisoffen ist, dass er möglich sein wird, weil in einer solchen gravierenden Situation gibt es gar keine andere Lösung als den Dialog.
Die Situation sei für alle belastend, auch für die Streikenden. Jetzt brauche es schnell eine Lösung. Das findet auch die SBB. SBB-Chef Andreas Meyer stellte heute klar:
Es geht im Tessin in Bellinzona nicht nur um einen Streik. Wir haben ein Werk, das besetzt ist. Unsere Führungskräfte dürfen gar nicht mehr in den operativen Teil dieses Werkes hinein. Und dieser Zustand ist nicht mehr lange erträglich.
Deshalb will die SBB den Druck auf die Streikenden aufrechterhalten. Und Andreas Meyer wiederholte heute nochmals, dass sein Angebot bis heute Abend gelte.
Das ist ein befristetes Angebot mit Garantien für 60 Arbeitsplätze im Lokbereich in Bellinzona bis im Jahr 2012. Dieses Angebot mit diesen Garantien ist befristet bis heute Abend 24.00 Uhr.
Allerdings wird die SBB wohl kaum Maßnahmen gegen die Streikenden ergreifen, bevor Marco Solari mit allen Beteiligten gesprochen hat. Bundesrat Moritz Leuenberger jedenfalls sagte heute:
Da wird es keine Maßnahmen geben, bevor ich weiß, ob der Runde Tisch eine Chance hat oder nicht.
Die SBB ist bereit, mit Marco Solari zusammenzuarbeiten. Die Hauptsache sei, die Gespräche endlich in Gang zu setzen. Auch die Gewerkschaften betonen seit dem Samstag unablässig, sie seien an Gesprächen interessiert. Die Tessiner Regierung hat die Streikenden heute ebenfalls aufgefordert, zu verhandeln. Der Druck ist also auf beiden Seiten groß, die Voraussetzungen zu erfüllen, um an den runden Tisch zu gelangen. Und das heißt für die Streikenden auch, dass sie ihren Streik bald beenden müssten.
Das war der Bericht von Monika Binotto. Ich stehe jetzt in Verbindung mit unserem Tessin-Korrespondenten Alexander Grass. Herr Grass, wir haben es gehört, Marco Solari hat ein Sondierungsmandat von Bundesrat Leuenberger. Was ist da zu erwarten?
Ja, Marco Solari soll Missverständnisse ausräumen, steht in seinem Auftrag. Und Missverständnisse gab es eben in der Schlüsselfrage, das sind die Arbeitsplatzgarantien. Die Streiken wollten ja bisher sozusagen das Endresultat der Verhandlungen, die Erhaltung der Arbeitsplätze schon garantiert bekommen, bevor die Gespräche beginnen, das Hauptresultat also vorwegnehmen. Der Grund dafür war das Misstrauen der Streikenden. In diesen Punkt soll jetzt Bewegung kommen.
Hat Solari da eine Chance, die Situation zu deblockieren?
Ja, Marco Solari soll nur die Bereitschaft zu Gesprächen abklären. Er hat kein inhaltliches Verhandlungsmandat. Das kann aber trotzdem nützlich sein, denn bisher hat man aneinander vorbeigeredet. Bei der SBB geht es um Kosten und Ertrag, um Synergien, Abläufe, Betriebswirtschaft. Und die Arbeiter, die haben halt Existenzängste. Ein 50-Jähriger sagte zu mir, in vier Jahren habe er noch weniger Chancen am Arbeitsmarkt als jetzt. Für ihn sei diese Arbeitsplatzgarantie der SBB bis 2012 einfach ein Tod auf Raten. Also da spricht eine Generation, für die es einmal eine Ehre gewesen ist, bei der SBB zu arbeiten. Menschen, die jetzt sehen, wie Millionen Hilfsbeiträge ins Ausland fließen, wie groß das Salär von SBB-CEO Andreas Meyer ist oder dass die Nationalbank 6 Milliarden Dollar in die Geldmärkte pumpt, die notleidend sind. Das alles hat natürlich nichts miteinander zu tun. Aber die Arbeiter fragen sich, wieso sollen wir denn die Zeche zahlen?
Dennoch, wenn man jetzt auf beiden Seiten betont, man habe aneinander vorbeigeredet, es seien Missverständnisse, klingt das, als würde man jetzt nach einem Grund suchen, warum man doch verhandeln will und kann. Sehen Sie Anzeichen für einen Kompromiss?
Ja, die sehe ich. Also den SBB-Standpunkt haben wir vorher im Beitrag von Monika Binotto gehört. Das Streikkomitee zeigt sich zufrieden mit dem Entscheid von heute Nachmittag. Es sei bereit, Lösungen zu finden, hat mir UNIA-Sekretär Matteo Bronzini vor ein paar Minuten gesagt. Am Freitag habe es eben noch geheißen, dass der runde Tisch gescheitert sei. Jetzt wolle man miteinander reden. Das sei ein Schritt vorwärts, hat er gesagt. Das Komitee wolle, dass die Werkstätten erhalten blieben und dass keine Arbeitsplätze wegverlagert würden, relativierte Bronzini dieses bisher zentrale Problem mit den Arbeitsplatzgarantien.
Auch die Tessiner Regierung hat die Streikenden aufgerufen, sie sollen sich auf Verhandlungen einlassen. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Regierung, die bis jetzt ja hinter den Streikenden stand, gemerkt hat, dass sie möglicherweise sich selbst in eine Sackgasse manövriert.
Ja, die drei Tessiner Staatsräte haben sich heute bei aller Solidarität mit den Streikenden der Linie von Bundesrat Leuenberger angeschlossen. Sie sind gegen Ultimaten. Sie sagen, die Vorbedingungen der Streikenden, das sei eigentlich eine Kapitulation der SBB und das sei abzulehnen. Und nur am runden Tisch und nur mit klaren Fakten und Zahlen könnten eben auch konkrete Handlungsvorschläge entstehen.
Besten Dank nach Lugano, Alexander Grass. Noch immer wartet die Bevölkerung in Simbabwe gespannt auf die Resultate der Wahlen vom Samstag. Simbabwes Wahlkommission veröffentlicht Teilergebnisse nur tropfenweise. Bis zur Stunde hat sie erst über etwa ein Fünftel der Parlamentssitze offiziell entschieden. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Und danach liegen die Regierungspartei und die Opposition gleich auf. Das Teilresultat entspricht allerdings bei weitem nicht den Hochrechnungen der Opposition und anderer Beobachter, die für das Movement for Democratic Change eine deutliche Mehrheit sowohl bei den Parlaments- wie auch bei den Präsidentenwahlen vorhersagen. Was geht vor in Simbabwe? Die Einschätzung unseres Korrespondenten Rudi Küng.
Simbabwe hat gewählt. Im ganzen Land sind vor den Schul- und Verwaltungshäusern, Zelten und behelfsmäßigen Hütten, die als Wahllokale dienten, blaue Zettel angebracht. Auf diesen hat der zuständige Wahlbüroleiter die Stimmen des jeweiligen Wahlkreises veröffentlicht, die in Anwesenheit der Parteienvertreter ausgezählt worden sind. Und mit diesen Zahlen hat das oppositionelle MDC seinen überwältigenden Wahlsieg errechnet. Schon gestern Sonntag. Er wurde von vielen Beobachtern anerkannt. So etwa auch vom Bruder des südafrikanischen Präsidenten Mbeki, einem angesehenen politischen Analytiker. Die Simbabwische Wahlkommission hingegen, die von Mugabe-Getreuen geleitet wird, gibt an, sie verfüge noch nicht über alle Zahlen und veröffentlicht Teilresultate nur schleppend. Diese zeigen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nicht nur die Oppositionsvertreter, auch viele in der Bevölkerung reagieren darauf mit größtem Misstrauen. Das Regime sei dabei, die Resultate zu fälschen, sagen sie. Mugabe, der 84-Jährige, der seit 28 Jahren über Simbabwe herrscht, wie es ihm beliebt, hat sich dieses Misstrauen selber zuzuschreiben. Es werde keinen Regimewechsel geben, solange er lebe, hatte er verkündet. Und die Chefs von Militär und Polizei doppelten nach, sie würden nie Befehle von jemand anderem als Mugabe entgegennehmen. Ist die Regimespitze also, von denen bereits zwei Minister offiziell abgewählt worden sind, dabei, den ganz großen Wahlschwindel zu inszenieren, wozu auch die Verzögerungstaktik der Wahlkommission gehört? Oder aber geht im State House in Harare etwas ganz anderes vor sich? Kämpft da Mugabe gegen seine eigenen Genossen, die ihn loswerden wollen? Ganz auszuschließen ist dies nicht. Die Kandidatur von Simba Makoni, einst Mugabes Finanzminister, hat Risse in der Regierungspartei sichtbar gemacht. Sie könnten tiefer sein als von außen erkennbar. Die MDC-Opposition macht derweil klar, dass sie einen Wahlsieg Mugabes und seiner ZANU-PF-Partei nicht akzeptieren werde. Und auch die weit verbreitete Aufbruchsstimmung in der Bevölkerung, dass der lang ersehnte Wandel endlich Wirklichkeit werde, deutet auf Protest und Widerstand hin, sollte Mugabe sich zum Wahlsieger küren lassen. Simbabwe steht vor einem Abgrund und hätte doch gerade jetzt die Chance zu einer Wende zum Besseren.
Die Analyse unseres Afrika-Korrespondenten Rudi Küng. Perestroika ist ein russisches Wort. Jetzt ist es auch ein kubanisches, mit der gleichen Bedeutung. Schrittchenweise will Raúl Castro, der vor gut einem Monat offiziell seinen Bruder Fidel als Präsident abgelöst hat, die Einschränkungen im Alltag der Kubaner lockern. Seit ein paar Tagen dürfen Kubanerinnen und Kubaner zum Beispiel mobil telefonieren. Doch Raúl Castro ist sich auch sehr bewusst, was Perestroika noch bedeutet. Gorbatschows Perestroika hat zum Zusammenbruch des Ostblocks geführt. Entsprechend zaghaft geht das Regime die Reformen an. ARD-Korrespondent Michael Castricius.
Straff sitzen die Knebel der sozialistischen Regierung für die eigene Bevölkerung. Sie millimeterweise zu lockern, hatte der neue Präsident bei seinem Amtsantritt am 24. Februar im Parlament versprochen. Ganz objektiv gibt es Einschränkungen. Wir alle kennen sie und leiden tagtäglich unter ihnen. Wir haben übermäßig viele Verbote und Regelungen. Bei einigen ist es einfach, sie aufzuheben. Sie stammen noch aus den Zeiten der Versorgungsknappheit und hatten das Ziel, sozialen Ungerechtigkeiten entgegenzutreten. Für die Aufhebung anderer Regelungen bedarf es mehr Zeit. Studien müssen erstellt und Gesetze verändert werden. Zudem haben einige mit den Maßnahmen zu tun, die von den verschiedenen US-Regierungen gegen unser Land eingesetzt wurden. Raúl Castro steht am Beginn eines schwierigen Wellenritts. Er will den fast 50-jährigen Sozialismus auf seiner Karibikinsel retten, hat dabei immer den jähen Absturz und Untergang der DDR und anderer Ostblockstaaten vor Augen. Grundbedürfnisse besser befriedigen, ohne von der Konsumflut überrollt zu werden, ohne die Kontrolle zu verlieren. Die ersten Reförmchen, die sich ankündigen oder die schon offiziell angekündigt wurden, fallen entsprechend vorsichtig aus. Ab April werden elektrische Konsumgüter wie Computer, Fernseher, DVD-Spieler, Reiskocher oder Fahrräder mit Elektroantrieb frei verkauft. Wobei diese Freiheit in der Praxis einer erheblichen Einschränkung unterworfen ist. Ausschließlich gegen Kuk werden sie verkauft, nicht gegen kubanische Peso. Der Kuk ist ein heimischer Dollarersatz, mit dem es sich gut leben lässt auf der Insel. Allerdings wird vorsichtig geschätzt, dass nur 20% der Kubaner regelmäßig Dollar bzw. Kuk bekommen, durch den Tourismus etwa oder durch Überweisungen von Familienangehörigen aus dem Ausland. Nochmal 20% haben ab und zu Kuk zur Verfügung, 60% aber nie. Diesen 60% Unterprivilegierten nützt auch die Freiheit nicht, die auf dem Handymarkt Einzug hält. Sie können sich die Gespräche schlicht nicht leisten. Bislang durften ausschließlich Funktionäre, Firmenobere und Ausländer mobil telefonieren. Das diskriminierende System der zwei Währungen auf Kuba abzuschaffen ist eine der wichtigsten Forderungen auf den Straßen und inzwischen sogar auf den Leserbriefseiten der Parteizeitung Granma. Dazu müssten aber zunächst die Löhne erhöht werden, die bislang in nur eingeschränkt nützlichen Pesos ausbezahlt werden. Produktivität und Effektivität erhöhen, mehr Fleiß, mehr Arbeit. Das sind die aus dem Kapitalismus durchaus vertrauten Zauberformeln, die Raúl Castro seinem Volk anbietet und abverlangt. Forderungen werden immer lauter gestellt. Wir brauchen Reisefreiheit, freien Verkauf aller elektrischen Geräte und freien Zugang aller Kubaner zu den Hotels der Insel, verlangt etwa die 45-jährige Mariella. Sie ist Präsidentin des Nationalen Zentrums für Sexualerziehung und trägt einen prominenten Namen. Mariella Castro Espin, Tochter von Raúl und somit Nichte von Fidel Castro.
Michael Castricius. Raúl Castro hat inzwischen offenbar auf seine Tochter gehört. Ab sofort dürfen Kubanerinnen und Kubaner auch jene Hotels besuchen, die bislang Touristen vorbehalten waren. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Eingriffe in einen freien Markt, Reaktionen auf die Finanzkrise in den USA. Wenn Ärzte alles wissen und Versicherungen alles wissen wollen, die Debatte über die elektronische Patientenkarte. Und im Dossier der Aargau Einsichten und Einblicke. Im Zuge der Finanzkrise in den USA fällt die scheinbar eherne Regel der freien Marktwirtschaft wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Die US-Notenbank hat in den letzten Wochen so massiv interveniert wie nie mehr seit der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Hunderte von Milliarden Dollar werden ins Finanzsystem gespritzt. Im Kongress wird darüber diskutiert, mit einem dreistelligen Milliardenbetrag den Immobilienmarkt zu stabilisieren. Und wie in den Nachrichten berichtet, Finanzminister Henry Paulson macht Vorschläge für eine grundlegende Neuordnung der Finanzaufsicht. Aus Washington Peter Vögeli.
US-Finanzminister Henry Paulson machte gleich zu Beginn seiner Rede klar, dass seine Vorschläge nicht zur kurzfristigen Lösung der gegenwärtigen Finanzkrise dienten. Sie sollten nicht mitten in der Krise umgesetzt und den Markt in neue Turbulenzen stürzen.
This blueprint addresses complex long-term issues that should not be decided in the midst of stressful situations and should not be implemented to add greater burden to a market already under strain.
Das heißt, die Umsetzung seiner Vorschläge sei nicht in diesem Monat, nicht in diesem Jahr, nicht unter diesem Präsidenten zu erwarten, umso mehr als auch der Kongress, der in vielen Bereichen zustimmen müsste, in einem Wahlkampf kaum so schnell agieren wird.
These long-term ideas require thoughtful discussion and will not be resolved this month or even this year.
Und noch etwas machte Paulson unmissverständlich klar.
I am not suggesting that more regulation is the answer or even that more effective regulation can prevent the periods of financial market stress that seem to occur every 5 to 10 years.
Er glaube nicht, dass mehr Regulierung die periodisch auftretenden Finanzkrisen lösen könne. Im Wesentlichen sieht Paulsons Blaupause eine Straffung und Neuordnung der Finanzaufsicht vor, die bislang auf 5 Ämter aufgeteilt war, eine verstärkte Aufsicht vor allem für die Investmentbanken, denen in den vergangenen Wochen mit Hunderten von Milliarden unter die Arme gegriffen wurde. Eingriffe sollten aber nur dann möglich und sinnvoll sein, wenn das gesamte Finanzsystem in Gefahr sei, wie im Falle der Investmentbank Bear Stearns, aber nicht, wenn eine Investmentbank im Einzelfall gefährliche Geschäfte tätige.
The blueprint is about structure and responsibilities, not the regulations each entity would write. Few, if any, will defend our current balkanized system as optimal.
Es gehe darum, das balkanisierte, sprich unübersichtliche System der Finanzaufsicht neu zu ordnen, sagte Paulsen. Trotz dieser klaren Selbstbeschränkung haben die US-Medien Paulsens Vorschläge als eine der weitreichendsten Reformen seit der Weltwirtschaftskrise vor 80 oder sogar seit dem amerikanischen Bürgerkrieg vor fast 150 Jahren charakterisiert. Trotz der Angst vor zu viel Regulierung und Eingriffsmöglichkeiten haben der Staat und die US-Notenbank in den vergangenen Wochen massiv interveniert und Wall Street massiv unter die Arme gegriffen. Der Fed machte hunderte von Milliarden Dollar Darlehen zugänglich, warf 29 Milliarden Dollar zur Rettung der Investmentbank Bear Stearns auf und die republikanisch geführte Regierung schnürte ein Paket über 150 Milliarden Dollar, das immerhin dem Einzelnen zugutekommen soll. Doch vor diesem Hintergrund einer massiven Intervention staatlicher Institutionen standen die Worte des republikanischen Präsidentschaftskandidaten John McCain, die freie Marktwirtschaft spielen zu lassen, nicht Spekulanten und verantwortungslose Hauskäufer zu retten, nicht ganz im Einklang mit der praktischen republikanischen Politik.
I've always been committed to the principle that it's not the duty of government to bail out and reward those who act irresponsibly, whether they're big banks or small borrowers.
Noch weitergehende Pläne verfolgen die Demokraten, die 300 bis 400 Milliarden Dollar mobilisieren wollen, um notleidende Hausbesitzer zu retten. Zwei Aspekte fallen dabei besonders auf. Es ist nicht der Kandidat des Wechsels, der als liberal gelobte oder beschimpfte Barack Obama, sondern Hillary Clinton, welche die weitestgehenden Eingriffe vorschlägt. Und ganz allgemein und wertneutral, es ist erstaunlich, wie viele Eingriffe in die Wirtschaft im Land der freien Marktwirtschaft derzeit stattfinden.
Der gläserne Mensch, das ist ein Bild der totalen Transparenz, wenn Datensammler alles und jedes von uns wissen und registrieren. Bisher ist das meist ein Bild zur Abschreckung, eine Warnung, weil Datensammlungen auch leicht missbraucht werden könnten. Zum Beispiel, wenn es um sensible Patientendaten geht, die in elektronischen Dossiers auflisten, wer wann wo woran erkrankt ist. Als erster Schritt in diese Richtung war eine Versicherungskarte mit eingebautem Mikrochip geplant. Das Projekt aber verzögert sich. Pascal Krauthammer.
Nein, in diesem Jahr braucht man noch kein neues Portemonnaie mit noch mehr Platz für noch mehr Karten zu kaufen. Trotz der einzigen Ankündigung des Bundesamtes für Gesundheit kann die neue Versichertenkarte in diesem Jahr nämlich nicht mehr ausgeliefert werden. Felix Schneuwli vom Krankenkassenverband Santé Suisse.
Wir wären an und für sich bereit, aber als erstes Problem wird die neue Sozialversicherungsnummer auftauchen, denn diese Nummer wird zu diesem Zeitpunkt nicht zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass wir eigentlich mit den neuen Karten, also dass wir die erst produzieren können und abliefern können, wenn die neue Nummer da ist. Und laut Informationen aus der Bundesverwaltung wird das frühestens Ende 2009 der Fall sein.
Trotz dieser Verzögerung, für viele kommt die Auslieferung dieser neuen Karte mit Mikroprozessor noch immer zu früh, beispielsweise für Urs Stoffel. Auch wenn die Karte die Effizienz und Qualität im Gesundheitswesen steigern und die Administration vereinfachen soll, der Präsident der Konferenz der kantonalen Ärztegesellschaften stellt den Sinn dieser Karte in Frage, denn auf dieser neuen Karte sei nicht viel mehr als Name und Geburtsdatum abgespeichert.
Das, was wir wissen, was sicher eingeführt wird, sind reine administrative Daten auf dieser Karte, wie wir sie bereits auf der Covercard, das ist diese kleine Plastikkarte, die jeder Versicherte in der Schweiz jetzt schon von seiner Versicherung hat, schon drauf sind. Alle anderen Anwendungsmöglichkeiten mit medizinischen Daten, die auf der Karte dann sind, die sind Zukunftsmusik einerseits, sind jetzt erst freiwillig und dort haben wir größte Vorbehalte.
So gibt es Bedenken des Datenschutzes wegen und weil bei der Ärzteschaft bis heute keine Einigkeit darüber besteht, welche Daten auf solch einer Karte überhaupt gespeichert werden sollen. Viele Ärzte auf jeden Fall werden ihre Patienten nicht dazu ermuntern, die neue Versichertenkarte mit persönlichen medizinischen Daten zu füttern. Und so kann der erwünschte Datenfluss zwischen den verschiedenen Ärzten und Spitälern, die einen Patienten behandeln, vorerst nicht garantiert werden. In Anbetracht der hohen Investitionskosten von rund 35 Millionen Franken, sagt Felix Schneubli von Santé Suisse über die neue Versichertenkarte.
Ja, das erinnert mich an eine Kreditkarte, die ich vielleicht in einigen Läden und Restaurants brauchen kann, aber meistens kann ich sie nicht brauchen.
Morgen will der Bundesrat über den Fortgang des Versichertenkartenprojekts informieren und viele hoffen auf eine Kurskorrektur, denn Ernüchterung hat sich bei so manchen breit gemacht, auch weil sie die Fortschritte in den anderen europäischen Ländern beobachten, wo gesicherte Gesundheitskarten mit Patientendaten in Umlauf kommen. Rudi Noser, Präsident der parlamentarischen Informatikgruppe ePower, sagt über die Schweizer Versichertenkarte:
Wir versuchen ungefähr 5 bis 10 Jahre hinter der EU herzukriechen. Wir werden jetzt nächstes Jahr eine Versichertenkarte mit ein paar administrativen Daten einführen, währenddem zum Beispiel die Deutschen oder Holländer, die zu uns in die Schweiz kommen, im nächsten Jahr bereits mit einer voll ausgerüsteten Gesundheitskarte kommen werden, die wir ja dann vermutlich weder verarbeiten noch lesen können.
FDP-Mann Noser und Nationalrätinnen verschiedenster anderer Parteien haben vor diesem Hintergrund eine Initiative eingereicht, wonach auch in der Schweiz eine Karte mit gesicherten Patientendaten die plumpe Versichertenkarte ablösen soll. Die neue Versichertenkarte ohne Zusatzfunktionen wäre ihrer Meinung nach auf jeden Fall veraltet, bevor sie überhaupt in Umlauf käme.
Der Bericht von Pascal Krauthammer. Es ist 18.32 Uhr, Zeit fürs Dossier. Er ist bekannt als Durchfahrtskanton, als Atomkanton, als Kanton der weißen Socken. 3 Etiketten sind das und es gäbe mehr. Gemein haben sie den Unterton der Abschätzigkeit, unter dem der Kanton Aargau zu leiden hat. Der 4. Kanton der Schweiz fristet ein Schattendasein zwischen den großen Zentren Bern, Basel und Zürich. Aber auch im Schatten kann man gedeihen. Der Kanton Aargau macht tatsächlich in jüngster Zeit viel von sich reden und betreibt aggressives Standortmarketing. Man verschreibt sich gewissermaßen mehr Selbstbewusstsein. Aus dem Aargau berichtet Regionalkorrespondent Maurice Velati.
Zwischen Spreitenbach und Aarau liegt die meistbefahrene Zugstrecke der Schweiz. Zwischen dem sogenannten Fressbalken in Würrenlos und der Verzweigung Herkingen liegt einer der meistbefahrenen Autobahnabschnitte. Fast jede Schweizerin, jeder Schweizer war wohl schon im Aargau unterwegs. Doch neben Auto oder Eisenbahn liegt für viele unbekanntes Land, vermeintliches Brachland sogar. Hinter Leitplanken und Lärmschutzwänden aber bewegt sich etwas. Der Aargau ist einer der wichtigsten Industriestandorte und das Niemandsland zwischen den Zentren Basel, Bern und Zürich prosperiert. Das sagt Roland Scherer, Leiter Regionalwirtschaft der Universität St. Gallen. Denn gerade seine Lage sei die größte Stärke des Aargaus.
Er kann quasi von den Wachstumsimpulsen, die aus der Metropole oder Agglomeration Zürich kommen, kann er profitieren. Er kann profitieren von den Impulsen, die aus der Region Basel kommen, die kann er ja immer mit abschöpfen, weil er quasi das Hinterland von diesen Wirtschaftsräumen darstellt.
Die Landreserven in diesem Hinterland sind riesig, die Bodenpreise sind tiefer als in den Zentren. Ideale Voraussetzungen also, um neue Firmen anzusiedeln. Der Wirtschaftsstandort Aargau sende heute dann auch nur positive Signale aus, sagt Roland Scherer.
Das sind sicherlich andere Bilder wie vor 10, 15 Jahren. Wenn Sie da Wirtschaft und Aargau im Kopf hatten, dann war es Rückgang von ABB und Niedergang der Produktion und quasi sterbende Städte. Und heute haben wir genau das Gegenteil. Heute haben wir an den gleichen Standorten möglicherweise eine hohe Wirtschaftsdynamik, neue Bauten, da bewegt sich was.
Der Aargau hat aber auch eine ländliche, eine schöne Seite. Besonders die Regionen Fricktal, das Freiamt oder das Gebiet rund um den Halwilersee. Deshalb wählen immer mehr Menschen diese Gegenden auch als ihren Wohnort. Zum Beispiel Katja Gentinetta, die Vizepräsidentin von Avenir Suisse, dem Think Tank der Schweizer Wirtschaft.
Der Aargau hat bestimmt eine hohe Lebensqualität. Man kann gut arbeiten, weil man alle guten Arbeitsplätze in der Nähe hat, etwas weit oder etwas weniger weit. Und der Naherholungsraum liegt quasi vor der Tür. Und ich glaube, das ist in einer modernen Arbeitswelt ist das ein absolutes A und O.
Der Aargau hat also Standortvorteile, heute schon. Doch die Aargau-Regierung will mehr. Sie lancierte vor knapp 2 Jahren eine Wachstumsinitiative, ein ganzes Paket von Maßnahmen, welche bereits umgesetzt sind oder noch umgesetzt werden sollen. Die Steuern für Unternehmen sinken. Die Kapitalsteuer ist seit Anfangsjahr halbiert. KMU sollen administrativ entlastet werden. Es gibt Fördergelder für Hightech-Firmen. In der Region Brugg entsteht ein Technopark. Nicht ohne Stolz erzählt Volkswirtschaftsdirektor Kurt Wernli von den Reaktionen auf alle diese Massnahmen.
Es ist ja interessant, dass der Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Aargau an Veranstaltungen im Kanton Zürich eingeladen wird, zu referieren über die Wirtschaftssituation. Und das zeigt, man nimmt es wahr.
Der Aargau dient Wirtschaftskreisen und anderen Kantonen plötzlich als Vorbild. Es gibt aber auch kritische Stimmen. Der Laufenburger Schriftsteller Christian Haller hat grundsätzlich Mühe damit, dass sich der Kanton wie eine Firma vermarktet, dass sich der Staat quasi der Ökonomie unterordne.
Ich denke, das ist heute etwas Zentrales, dass zu dem ökonomischen Wildwuchs, der ja immer noch mehr durch die Liberalisierung gefördert wird, trotzdem irgendwo noch eine Gegenposition existiert, die Normen setzt und sich so versteht.
Immerhin versucht die Aargauer Regierung, neben der Wirtschaft auch andere Lebensbereiche zu reformieren. Ein Beispiel dafür ist die Mammutbildungsreform, welche letzten Herbst durchs Parlament gewunken wurde. Sie bringt unter anderem flächendeckende Tagesstrukturen. Damit setzt der Kanton national Trends. Alle diese Reformen nützen dem Standort Aargau natürlich nur, wenn sie auch wahrgenommen werden. So setzt der Kanton dennoch immer mehr auf Werbung und Marketing. Sei es, dass er an der 1. Augustfeier der Schweizer Botschaft in Berlin auftritt, sei es, dass er mit einem übergroßen Stuhl am Zürcher Hauptbahnhof für seine Wohnqualität wirbt. Das neue Image des Aargaus soll nicht nur nach außen wirken, neue Industrie oder potenzielle Steuerzahler ansprechen. Auch nach innen sei die Wirkung nicht zu unterschätzen, betont Katja Gentinetta von Avenir Suisse.
Man muss schon auch wissen, auch wenn so etwas immer Geld kostet, es hat immer eine Rückwirkung auf die Bevölkerung, weil auch über die mediale Berichterstattung man immer auch einerseits einen Spiegel vorgehalten bekommt und andererseits sich seiner auch wieder stärker bewusst wird.
Die Regierung hat denn auch ein klares Ziel. Die Aargauerinnen und Aargauer sollen mehr Selbstvertrauen entwickeln. Denn es ist eine Tatsache, dass die Menschen im Aargau noch immer als langweiliges Durchschnittsvolk belächelt werden. Ein Volk ohne eigenen Dialekt, das sich mehr mit seinem Tal oder Dorf als mit dem ganzen Kanton identifiziert. Der Aargau sei tatsächlich Durchschnitt, meint dazu der Schriftsteller Christian Haller. Sogar schon fast eine Parodie auf den Durchschnitt.
Vielleicht ist deshalb auch immer wieder der Aargau Zielscheibe, weil er genauer abbildet und ungeschminkter zeigt, was in den 60er, 70er Jahren der Entwicklung passiert ist, als in anderen Kantonen, wo vielleicht noch ein schöner Berg, ein wunderbarer See, ein irgendwie großer Jurawald darüber hinweg lügt. Hier wird es gnadenlos sichtbar.
Der Aargau ist voll mit Industrie, Dörfer und Städte sind aufs Land hinausgewachsen, die Zersiedelung ist weit fortgeschritten. Und der Kanton ohne Zentrum und ohne wirkliche Identität ist auch politisch tatsächlich eher Durchschnitt. Er ist bürgerlich-konservativ dominiert, einzelne Reformvorhaben scheiterten denn auch am politischen Widerstand oder haben es zumindest sehr schwer. Für Christian Haller ist das auch ein Zeichen dafür, dass die Regierung der eigenen Bevölkerung zu viel zumutet.
Man kann sehr rasch planen, aber die Menschen sind eigentlich in ihren Auffassungen, in ihrer Lebensweise eher langsam. Das spürt man, denke ich, auch schon im Kanton, dass dieses Reformtempo, das vom Regierungsrat gewünscht wird, noch lange nicht nachvollzogen wird in der Bevölkerung, sondern da eher ein gewisse, vielleicht auch gerade durch Veränderungen geweckte Ängstlichkeit besteht, die er beharren möchte.
Die Aargauer Regierung lässt sich dadurch aber nicht aufhalten. Und viel wichtiger als die effektiven Erfolge der Reformen sind wohl tatsächlich die Bilder, die man damit ausstrahlt. Bilder, die vielleicht auch dann bestehen bleiben, wenn es wirtschaftlich wieder schlechter läuft, wenn der Aargau nicht mehr von selber wachsen kann. Auch wenn man davon als Autofahrerin oder Bahnreisende auf den ersten Blick kaum etwas bemerkt, für viele ist der Kanton zwischen Zürich, Basel und Bern dennoch längst kein Brachland mehr.
Das war ein Dossierbericht von Maurice Velati und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Monika Oetli und für die Nachrichten Veronika Mayer, am Mikrofon Martin Durer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.